Guten Morgen miteinander. Technisches Genie, wie ich bin, ist irgendetwas wieder nicht gegangen. Sabine hat es ja schon angekündigt, wir haben eine Miniserie über Jesus im Alten Testament. Von allem Anfang an war ja Jesus voll mit dabei, schon bei der Schöpfung. Es gibt verschiedene Typus, die auf Jesus hinweisen, zum Beispiel Gottesmänner, wie zum Beispiel Josef oder Mose oder Daniel. Und dann gibt es natürlich unzählige Verheißungen auf sein Kommen und auf das Heilswerk Gottes. Ich beginne heute diese kleine Serie mit den Verheißungen auf Jesus im Alten Testament. Wisst ihr, wo die allererste Verheißung des Erlösers geschehen ist? Direkt nach dem Sündenfall. Ich finde, das zeigt schon so viel von Gottes wunderbarem Charakter. Es war nie Gottes Idee, dass der Mensch unabhängig von ihm lebt. Gott wollte immer eine Liebesbeziehung mit ihm. Aber Liebe basiert auf Freiwilligkeit. Wenn wir nicht freiwillig lieben, dann ist es keine Liebe. Darum hat Gott dem Menschen ja schon immer die Wahl gelassen. Der Baum der Erkenntnis war in dem Fall nicht einfach nur ein Prüfstein für den Menschen, sondern auch ein Liebesbeweis Gottes, dass er dem Menschen die freie Wahl lässt. Leider wählte der Mensch falsch. Und das hatte große Konsequenzen. Von dem Moment an war der Mensch getrennt von Gott. Aber was macht Gott? Er sagt nicht, ja, jetzt kannst du selber schauen, ist dein Problem. Nein. Da war ein Problem und sofort hat Gott eine Lösung verheißen. Der Mensch schämte sich ja dann. Er merkte, dass er nackt ist und hat sich geschämt und von Gott versteckt. Und was macht Gott dann? Wir lesen, er hat sie bekleidet mit einem Fell. Ich rede hier nicht von nackten Körperteilen nur. Scham musste bekleidet werden. Die Scham, die durch Sünde, durch die Verfehlung kam. Ja, woher kam das Fell? Von einem Tier, von einem lebendigen Tier. Ja, das Tier musste zuerst sterben. Schuldbedeckung brauchte ein Opfer. Ein unschuldiges Tier musste sterben, damit diese Schuld bedeckt werden kann. Das ist der erste symbolische Hinweis auf den Opfertod Jesu. Und zur Schlange, die ja was symbolisiert? Satan, den Teufel, hat Gott gesagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3,15. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier finden wir die erste Prophezeiung auf Gottes Erlösungswerk in Jesus. Interessant finde ich, dass er sagt, der Same der Frau. Und auch sonst in der Bibel eigentlich die Frauen in den Geschlechtsregistern, kannst du vergebens suchen, die sind meistens nicht erwähnt. Aber hier sagt er, der Same der Frau. Er deutete an, dass Jesus von der Maria geboren wird, ohne das Zutun eines leiblichen Vaters. Ich weiß nicht, warum es dann noch so viele Jahrhunderte dauerte, bis Jesus wirklich der Schlange den Kopf zertreten hat. Aber ich verstehe, dass es zuerst das Gesetz geben musste. Es war nötig, dass Gott zuerst das Gesetz bringt. Paulus erklärt das an verschiedenen Stellen, zum Beispiel im Römer 7,7. Es ist also so, ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass mein Begehren Sünde ist. Oder auch im Römer 3,20, das Gesetz führt dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz war also nötig, um Recht und Unrecht zu definieren, um zu zeigen, welche Maßstäbe Gott anlegt für unser Zusammenleben. Die 10 Gebote bilden dann so quasi die Zusammenfassung über das ganze Gesetz, wie wir Menschen miteinander umgehen sollen. Nebenbei gesagt, die 10 Gebote sind ja auch die Grundlage unserer westlichen Gesellschaft und Kultur. Unser zivilisiertes Zusammenleben basiert weitgehend auf den Maßstäben der 10 Gebote. Sie definieren, wie wir miteinander zusammenleben sollen. Es geht ja aber noch weiter, es sind ja nicht nur Regeln. Gott wollte uns zeigen, einen Spiegel vorhalten, uns klar machen, dass es unmöglich ist, dass wir selber aus eigener Kraft gerecht vor ihm werden. Je höher der Maßstab ist, desto eher merken wir, hey, das schaffen wir nicht alleine, wir brauchen Hilfe. Nochmals Römer 3,20 aus der Neuen Lebensübersetzung. Niemand wird in Gottes Augen gerecht, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetze kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Je klarer wir sehen, wie hoch Gottes Maßstab eigentlich ist, desto mehr merken wir, hey, wir schaffen es nicht, wir haben einen Erlöser nötig. Das Alte Testament gab natürlich auch eine Lösung für Sünden. Es brauchte dazu, wie vorhin schon angekündigt, verschiedene Tieropfer. Ohne Blutvergießen ist eben Schuldtilgung nicht möglich. Das lesen wir auch im Hebräer 9,22. Nach dem, was im Gesetz steht, gibt es fast nichts, was nicht durch Blut gereinigt werden muss. Und es gilt in der Tat, Schuld wird nicht vergeben, wenn nicht Blut dafür fließt. Ich möchte nun nicht weiter darauf eingehen, auf die verschiedenen Tieropfer und wie Gott das alles ganz genau angeordnet hat. Aber so fest sei festgehalten, diese Tieropfer weisen über sich selber hinaus. Sie zeigen ein weit größeres Opfer, das Gott selber bringen würde. Jesaja hat das nämlich schon vorausgesagt. Um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und das feiern wir ja dann auch im Abendmahl. So, das war jetzt ein kleiner Umweg, um zu erklären, warum das Gesetz zuerst nötig war, bevor Jesus seine große Heilstat machen konnte. Das Gesetz ist zwar keine Verheißung, aber es ist ein Wegbereiter. Es war ein Symbol. Es hatte ja auch eigentlich den Zweck, den Menschen mit Gott wieder zu versöhnen. Aber es deckte auf, dass Gott selber wirken musste. Im Alten Testament, das ja ungefähr 450 Jahre vor Christus fertiggestellt wurde, gibt es Dutzende von Prophezeiungen über den kommenden Messias. Über sein Leben, über sein Sterben, über seine Auferstehung. Jesus hat das alles erfüllt. Es ist gewaltig, wenn es auch nur ein paar erfüllt hätte, wäre das schon sehr erstaunlich. Aber Jesus hat sie alle erfüllt. Betrachten wir nun ein paar von diesen Prophezeiungen. Aber keine Angst, nicht die ganze Fülle, sonst essen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Aber ein paar möchte ich euch schnell aufzeigen. Zum Beispiel hat Gott angekündigt, dass Jesus ein Same, also ein Abkomme von Abraham sein wird. In dem Geschlechtsregister, das Matthäus aufführt, kommen da die ganzen Dinge. Isaac zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und so weiter. Und da wird dann eben geht es auf Isaac zurück. Isaac war der verheißene Sohn Abrahams. Also ist Jesus wirklich ein Nachkomme von Abraham. Der Prophet Micha hat sogar seinen Geburtsort Bethlehem vorhergesagt. Das lesen wir dann auch in den Evangelien, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Jesaja prophezeite, dass seine Mutter eine Jungfrau sein würde. Ich finde das eine recht mutige Prophezeiung. Damals gab es ja noch keine künstliche Befruchtung oder sowas. Es wäre so ähnlich, wie wenn ich sagen würde, es wird eine Zeit kommen, da wird der Schnee warm sein. Ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Aber Jesaja hat das vorausgesagt. Wir lesen, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. In den Evangelien wird ja dann die Tatsache bestätigt, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Auch das Kindsmassaker, das nachher Herodes nach der Geburt veranstaltete, wurde vom Prophet Jeremia vorausgesagt. Jesaja kündigte an, dass die Juden Jesus ablehnen würden. Zacharia sagte voraus, wie Jesus in Jerusalem einziehen würde, nämlich reitend auf einem Esel. Daran denken wir dann im Psalm Sonntag. Dass Jesus von seinen Freunden verraten werden würde, lesen wir im Psalm 41,10. Zum Beispiel dort heißt es, mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot mit mir aß, tritt mich mit Füßen. Auch der Preis, den Judas für seinen Verrat von Jesus bekommen hat, sagte Zacharia voraus. Und auch die Zurückweisung dieses Geldes wusste er schon. Wir lesen in Zacharia 11,13. Da sagte der Herr zu mir, das ist also die stolze Summe, die ich ihnen wert bin. Wirf das Geld dem Töpfer vor die Füße. Ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie im Tempel dem Töpfer hin. Und das Gegenstück dazu lesen wir in Matthäus 27,6-7. Aber die Hohepriester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Also sehen wir hier, die Prophezeiung wurde wieder bestätigt. Jesaja wusste auch, dass Jesus sich nicht verteidigen würde, sondern dass er still sein würde. Das bestätigen dann ja auch die Evangelien. Jesaja prophezeite sogar, dass er sich widerstandslos anspucken ließ. Jesaja 50,6. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und versteckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Ich sehe das immer wieder so vor Augen, wie Jesus das so stand. Irgendwie in heroischer Überlegenheit. Sie haben ihn angespuckt und er ließ das einfach so über sich ergehen. In einer inneren Überlegenheit. Er hat sich von dem nicht fertig machen lassen. Seine Kreuzigung zusammen mit Sündern und auch, dass sie ihm Galle und Essig zu trinken gaben, wurde auch vorausgesagt. Zacharia hat vorausgesagt, dass er durchbohrt werden würde. Und dass sie um seine Kleider gewürfelt haben, lesen wir im Psalm 22,19. Sie teilten meine Kleider und sich und warfen das Los um mein Gewand. Und das wird ja dann auch wieder in Matthäus bestätigt. Dass nicht ein Knochen von ihm gebrochen werden würde, lesen wir auch im Psalm 34,21. Und dann auch in den Evangelien wird ja das wieder bestätigt. Dass er im Grab eines Reichen begraben werden würde, das hat auch wieder Jesaja vorausgesagt, 53,9. Seine Auferweckung von den Toten war auch klar. Das lesen wir wiederum im Psalm 16,10. Denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sieht. Und auch Jesaja 50,10-11 hat das vorausgesagt. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchstanden hat, seht er wieder das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Er wird wieder auferstanden sein. Und er ist auferstanden, er lebt heute. Deswegen sind wir ja auch hier, wir sind in dieser Verheißung da mit eingeschlossen. Wie gesagt, das waren jetzt nur ein paar wenige der Verheißungen. Es gibt noch viele, viele mehr. Ich finde es sehr beeindruckend, wie viele Prophezeiungen es auf das Kommen und Sterben und Leiden und Auferstehen Jesu geht. Aber was viel relevanter ist heute, dass wir diesen Jesus erleben. Dass wir erleben, dass er eben wirklich lebt und real ist. Und was er für, wer er für uns ist, das lesen wir im Jesaja. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkt ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Vor allem auf Vers 5 möchte ich noch etwas weiter eingehen und das Ganze praktisch machen für unseren Alltag. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Jesaja 9,5. Uns nützen die ganzen Verheißungen auf Jesus nicht sehr viel, wenn wir diesen Jesus in unserem Alltag nicht praktisch erleben. Wenn wir nicht erleben, dass er eben all das ist, was er verheißen hat oder was verheißen wurde über ihn. Was heißt es denn, dass Jesus unser wunderbarer Ratgeber ist? Kommt er überhaupt zu Wort bei uns? Kann er uns einen Rat geben? Und beherzigen wir diesen Rat? Nur dann nützen uns diese Verheißungen etwas. Jesus weiß doch immer Bescheid. Er kennt das Ende vor dem Anfang. Er hat alles im Griff. Und er ist ein Ratgeber, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Ich kann mich an ganz ein kleines Erlebnis erinnern, damals in Italien. Wir wohnten sehr abgelegen. Und ich durfte ja nach dem Unfall nicht mehr Auto fahren. So war der Computer irgendwie meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Besonders wenn Jürg nicht da war, ich wäre sehr angewiesen, dass dieses Teil auch wirklich funktioniert. Und ihr habt es ja gerade vorhin gesehen, ich bin nicht so das Computergenie. Auf jeden Fall tat er das dann einmal nicht. Und ich war wirklich ein bisschen aufgeschmissen und tat, was ich immer tue in solchen Situationen. Ich bat Jesus um Hilfe. Und dann kam mir ein außergewöhnlich doofer Gedanke, zu meiner Schande sei es gesagt. Ich habe gedacht, da kann jetzt Jesus wirklich nicht helfen. Computer gab es ja noch nicht zu seiner Zeit. Doof, oder? Aber zu meinem Erstaunen, er konnte doch helfen. Der Computer ging wieder in nützlicher Frist. Und so erleben wir doch Jesus, also zumindest ich hoffe du auch, immer wieder, wie er uns Rat gibt, wie er uns zur Seite steht, wie er uns hilft, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir haben einen wunderbaren Ratgeber. Und wir haben einen starken Gott. Jesus ist nicht irgendwie so ein Götze, den wir einfach anbeten, aber der nicht wirklich lebt, der nicht wirklich helfen kann. Nein, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ihm ist alle Macht gegeben. Er hat die höchste Autorität. Er hat den Namen über allen Namen. Keine Macht ist stärker als er. Er thront über allem. Er herrscht. Und zwar nicht irgendwo da draußen im Universum. Er ist auch der ewige Vater. Er versteckt sich nicht irgendwo, sondern er möchte unser Vater sein, ganz nahe bei uns. Stell dir mal den allerbesten Vater dieser Erde vor. Was zeichnet so ein Vater aus? Liebe, Treue, Präsenz, Versorgung, Schutz und noch vieles mehr. Und Gott ist noch viel, viel, viel besser als der allerbeste Vater, den wir uns jemals vorstellen könnten. Gott ist gut. Gott ist immer gut. Gott kann gar nicht anders sein als gut. Er ist einfach gut. Wir haben es vorhin gelesen. Jesaja hat gesagt, die Jungfrau wird den Namen Immanuel, sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Was heißt denn Immanuel? Gott mit uns. Der allerletzte Satz, den Jesus hier auf Erden sprach, war: Seid gewiss, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Matthäus 28, 20. Immanuel. Gott ist mit dir, Gott ist für dich, nicht kein bisschen gegen dich. Gott ist da, mit uns, für uns, bei uns. Bist du dessen bewusst? Er ist immer hier. Niemals wirst du ihn los, selbst wenn du wolltest. Er ist einfach hier, er liebt dich, er umgibt dich, er kümmert sich um dich, er kennt die Zahl deiner Haare auf dem Kopf. Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass er immer hier ist. Er hat uns immer im Fokus und immer in seinem Bewusstsein. Dann sagte Jesaja auch, dass er der Friedefürst ist. Ich finde das auch so schön. Der Friedefürst. In Römer 5,1 lesen wir: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Friede mit Gott. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist quasi die Grundlage unseres Friedens. Als Jesus vor seinem bevorstehenden Tod sprach, Johannes 14, 27, sagte: Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Dieser Friede ist weit mehr als einfach nur Waffenstillstand. Dieser Friede, der durchdringt uns. Wir sollten einen Lebensstil entwickeln, wo wir Gott zu unserem Zufluchtsort machen, wo dieser Friede real wird. David hatte so einen Lebensstil. Das lesen wir in ganz vielen von seinen Psalmen. Zum Beispiel im Psalm 23, wo er sagen kann: Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Cool, oder? Ich finde, der Psalm 27 drückt das so gut aus, wie das zustande kommt. Da lesen wir: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mir eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Selbst wenn sich eine Armee erhebt, um anzugreifen. Mein Herz wird keine Angst haben. Nebenbei gesagt, das hat David real erlebt. Eine Armee ist gegen ihn aufgezogen. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum. Ich weiß nicht, ob das mein allergrößter Wunsch und mein größtes Gebetsanliegen wäre, wenn sich tatsächlich eine Armee gegen mich aufstellt, dass ich Tag und Nacht im Haus des Herrn, das war ja damals der Ort seiner Gegenwart, sein kann, um über seine Freundlichkeit nachzudenken. Ich hätte wahrscheinlich ein anderes Gebetsanliegen, aber ich denke, Davids Strategie ist weit besser. Wenn wir unseren Fokus nicht auf die Probleme und die Armee, die gegen uns kommt, richten, sondern unseren Fokus auf den Gott, der alles im Griff hat, der unsere Zuflucht ist, unsere Burg, unsere Festung. David fährt dann fort: Am Tag der Not wird er mich aufnehmen und mir in seinem Heiligtum Schutz geben. Er wird mich auf seinen hohen Berg stellen, wo mich niemand erreichen kann. Triumphierend bringe ich ihm mein Lobopfer. Voll Freude singe und musiziere ich für den Herrn. Das sind ein paar Verse aus dem Psalm 27 nach der Passion Translation. Wenn sich Probleme gegen uns aufwühlen, eine Armee gegen uns kommt, Hey, dann nehmen wir diesen Gott, der alles im Griff hat, dessen Arm niemals zu kurz ist, um zu helfen, nehmen wir ihn in Fokus. Dann fühlen wir etwas von diesem übernatürlichen Frieden. Diesem Frieden Gottes, der ja auch in Philipper 4,7 beschrieben wird. Der Friede Gottes, der unseren Verstand, unser Denken übersteigt. Der unsere Herzen bewahrt, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und weil wir wissen, dass gar nichts uns schaden kann. Im Gegenteil, alles zusammen muss uns zum Besten dienen. Das hat Jesus verheißen. Ich bin so froh, dass wir das erleben können. Dass wir einen realen Friedefürst haben. Einen realen starken Gott. Einen realen Ratgeber. Dass wir nicht mehr nur auf die Verheißungen hoffen müssen, sondern Jesus ist da. Er lebt, er möchte das alles sein für uns. Ich fasse ganz kurz zusammen und dann möchten wir zum Abendmahl übergehen und dieses nochmal richtig feiern, weil Jesus das alles für uns ist. Wir haben gesehen, dass Gott immer eine Lösung hat. Für jedes Problem, ich denke, es gibt sogar für jedes Problem irgendeine Verheißung in der Bibel. Da kam das Problem Sündenfall und sofort hat Gott Jesus verheißen. Hat eine Lösung bereit gehabt. Hat auch für unsere Probleme eine Lösung. Er weiß es jetzt schon. Wir müssen diesen Rat nur abholen und umsetzen. Dann haben wir einen kurzen Abstecher gemacht, warum es nötig war, zuerst das Gesetz zu haben, damit wir erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und dann haben wir uns eben über diese Eigenschaften Jesu Gedanken gemacht. Wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, dann möchte ich, dass du dich ermutigen, dass du dir nochmal richtig bewusst machst, wer Jesus wirklich für dich ist. Wenn dir Friede fehlt, dann nimm dieses Mahl in Anspruch und sag, Jesus, du bist mein Friedefürst, ich möchte dich als solchen erleben. Wenn dir Rat fehlt, dann nimm das Mahl im Hinblick, dass Jesus dein wunderbarer Ratgeber ist. Und wenn dir der starke Arm eines Vaters gefehlt hat oder immer noch fehlt, dann nimm das in Anspruch, dass er dein wunderbarer, liebevoller Vater sein will und ist. Letzten Sonntag beim Lobpreisgottesdienst hatten wir einige Eindrücke auch in diese Richtung, dass Gott Herzen heilen möchte, dieses Vaterloch da ist. Er ist ein wunderbarer Vater, keiner ist wie er. Beim ersten Lied wollen wir noch nicht gleich uns losstürzen auf das Abendmahl, sondern mach dir doch einfach noch mal ein bisschen Gedanken, was das alles für dich bedeutet. Wer Jesus für dich ist, freue dich, dass er deine Sünden vergeben hat. Dort, wo du Buße getan hast, da sind die Sünden ausgelöscht, das heißt in die Tiefe des Meeres, nicht mehr sichtbar, weg. Jesus hat einen vollen Preis bezahlt. Der ganze Zorn Gottes für die Sünde, die lag auf ihm. Wir müssen keinen Zorn Gottes mehr tragen, weil er alles bezahlt hat. Die Rechnung ist beglichen und er hat nicht nur ein Null gesetzt, er hat nicht nur aus dem Minus ein Plus gemacht, er hat ein weit größeres Plus gemacht. Wir sind so reich beschenkt in ihm. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann nimm das richtig im Hinblick auf das. Alles ist ausgelöscht, alles Negative vorbei. Jesus hat bezahlt für dich. Wir haben es vorher auch gelesen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch das ist ein Aspekt des Abendmahls, dass ich mir das immer wieder vorhalte. Jesus, durch deine Wunden bin ich geheilt. Ich nehme das Abendmahl wie Medizin, weil es etwas freisetzt. Sabine wird dann diesen Gottesdienst abschließen und noch ein paar Informationen. Während des Abendmahls, singen wir ein Lied. Ihr könnt einfach nach vorne kommen, wann ihr bereit seid. Aber gerade am Anfang, wie gesagt, wollen wir noch ein bisschen stille sein, noch ein bisschen überlegen, das auf uns wirken lassen, wer Jesus wirklich für uns ist. Und dann könnt ihr einfach, wenn ihr bereit seid, nach vorne kommen. Und Sabine wird dann den Gottesdienst, wie gesagt, abschließen. Ich möchte jetzt noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, für dein Wesen, für dein Vaterherz. Herr, für dein Werben immer wieder um uns Menschen. Danke, dass du uns einen Erlöser geschenkt hast, der uns mehr als nur frei macht, der uns absolut durch und durch neu macht. Ich danke dir für die wunderbare Hoffnung, die du uns mit Jesus gebracht hast. Und ich danke dir, Herr, dass wir dich immer wieder erleben dürfen als der Freund, als der Ratgeber, als der, der uns zur Seite steht, der, der uns Kraft gibt, der, der uns beflügelt, der uns über uns selber auswachsen lässt. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Danke auch für einfach das Wunderbare, was du in unserem Leben da hast, durch dein verbrochenes Leben, durch dein vergossenes Blut. Herr, und ich bete dich für das Brot, das dein zerbrochenes Leib symbolisiert. Für den Traubensaft, der dein vergossenes Blut symbolisiert. Dass es einfach in uns etwas freisetzt. Eine nie gekannte Kraft freisetzt, Herr. Eine Freude freisetzt. Wiederherstellung freisetzt, dass wir alle zu den Persönlichkeiten werden können, die du geplant hast, wo du uns geschaffen hast. Danke für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der in uns wohnt und der das alles lebendig macht. Herr, du bist gut. Und das Leben mit dir ist so gut. Ich danke dir von ganzem Herzen. Oh, du bist einfach genial, Jesus. Preis und ehre dir, Herr. Amen.